Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Facon. Genau 10 Jahre her ist es seit der Expo 02 in der Region der drei Seen und der 4 Städte Biel-Bienne, Mottenmora, Neuchâtel und Yverdon. Damals hatte man sich von der Landesausstellung eine gewisse Nachhaltigkeit und einen Anschub versprochen, gerade in städtebaulicher oder kultureller Hinsicht. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuhrli gefragt, was aus der damaligen Dynamik geworden ist.
Die Bilanz ist eine sehr unterschiedliche, je nach Expo-Stadt. Ganz eindeutig davon profitiert hat Biel. Der ehemalige Bürgermeister Hans Stöckli, der auch damals als Mr. Expo galt, hat die Chance, dieses Ereignis blendend genutzt und seiner doch eher, ja, grauen Stadt, die öfters als No Man's Land verspottet wurde, Farbe geschenkt. Das Seeufer wurde völlig neu entwickelt und Biel hat sich zur ziemlich dynamischen Stadt entwickelt. Im Hinblick auf die Expo hatte die Stadt auch die gute Idee, Grundstücke aufzukaufen, die zwar schließlich nicht für die Expo benutzt wurden, die aber dazu dienten, danach die Berner Hochschule, die Berner Fachhochschule zu empfangen. Und man hat den Schwung der Expo tatsächlich genutzt, um die Stadt zu modernisieren, um ihr neue Infrastrukturen auch zu schenken.
Soweit eine Stadt, das war Biel, aber wie steht es denn mit den anderen Städten?
Ja, das sieht in Neuenburg und Yverdon doch anders aus. Dort hat man die Möglichkeit der Expo zwar nutzen wollen, doch man hat es letztendlich nicht oder nur wenig geschafft. Die Behörden der beiden Städte haben ihre Modernisierungsprojekte. Auch hier waren vor allem die Seeufer betroffen, erst Jahre nach der Expo verwirklichen können und die Dynamik des Ereignisses nicht genutzt. Morden ist ein Sonderfall. Das kleine Städtchen hatte ja bereits ziemlich alles, was es brauchte, punkto Stadtplanung. Und dort war Bedingung, dass alles wieder so aussieht wie vor der Expo, dies aus historischen Gründen natürlich, und dieses Versprechen wurde auch eingehalten.
Aber wie steht's denn mit der angesprochenen Dynamik in dieser Region? Ist da etwas passiert?
Nun klar, in den letzten 10 Jahren hat sich die Region, diese ganze Region von Neuenburg nach Biel, gesamthaft ganz sicher entwickelt. Doch inwiefern die Expo tatsächlich eine Rolle gespielt hat, ist fragwürdig. Andere Faktoren gab es, wie etwa die Erschließung der Autobahn A1 zwischen Yverdon und Bern kurz vor der Expo im Jahr 2001. Dann eine eher aggressive Wirtschaftsförderungspolitik, um einige Unternehmen anzulocken, hat ganz klar auch Früchte gegeben. Vielleicht, wie es einige Kommentatoren sagen, hat die Expo dazu beigetragen, dass Tausende von Schweizern die Region kennengelernt haben, dass darunter auch Investoren waren, die dann in diese Region investiert haben. Doch inwiefern dieser Faktor der Expo konkret auch entscheidend wirken konnte, das ist schon eher fragwürdig.
Nun haben Sie vorhin Murten erwähnt, da war die Forderung, dass alles wieder so aussehen müsse wie vor der Expo, das heißt, man hat alles zurückgebaut. Aber wie steht es denn in den anderen Städten? Wurde von der damaligen Infrastruktur der Expo 02 noch etwas stehen gelassen?
Das gehörte ja zum Konzept der Expo, dass man eigentlich prinzipiell nichts stehen lassen wollte. Es musste alles verschwinden, das gehörte auch zum Kunstkonzept und zur Grundphilosophie der Expo. Schließlich hat man vor allem größere Infrastrukturen wiederverwendet, wie etwa den Konzertsaal Cargo, damals auf der Arte Plage Neuenburg. Den hat man nach Lausanne verlagert und das ist nun ein beliebter Konzertsaal. Ähnliches gilt für das Mummenschanztheater, damals in Biel, das jetzt in Freiburg steht. Und da und dort gibt es noch ein paar kleine Souvenirs, die noch von der Expo zeugen, wie zum Beispiel eine kleine moderne Kapelle am See in Murten. Aber die großen damaligen Merkmale, man kann sich mit Sicherheit an den Monolithen erinnern in Murten, die sind jetzt weg. Man hat zwar kurz nach der Expo Pläne geschmiedet, um solche Merkmale zu erhalten, wenn nicht vor Ort in den Expo-Städten, dann anderswo, aber diese Pläne sind alle ins Wasser gefallen.
Nun, Ron Hochuhrlin, man könnte das zusammenfassen mit dem Wort, die Steilvorlage der Expo, die hat keine großen Ergebnisse hervorgebracht, aber die Frage, warum denn eigentlich nicht?
Es gibt Stimmen, die Ihnen widersprechen würden, die das Glas halb voll sehen wollen. Sie unterstreichen zum Beispiel, dass man dank der Expo ein riesiges Fahrradnetz aufgestellt hat, das nach wie vor verwendet wird, auch sehr beliebt ist. Die ÖV seien verbessert worden in dieser Region. Schließlich habe man in einem sehr wichtigen Sektor eine Zusammenarbeit zustande gebracht in der drei Seenregionen und dies im Tourismus. Mit dieser Zusammenarbeit habe man einer unbekannten Region einen touristischen Wert gegeben und davon profitiere man heute noch. Doch es gibt auch viele Kritiker, die eben bedauern, dass man das volle Potenzial der Expo nicht ausgeschöpft hat und dies vor allem kulturell.
Zum zweiten Thema, Ron Hochul, im Kanton Waadt haben Experten berechnet, könnte man 25% des Strombedarfs durch Windräder abdecken. Das klingt vielversprechend, aber es gibt Diskussionen und zwar wegen der Standorte dieser gigantischen Windräder. Wieso denn?
9 Standorte wurden diese Woche enthüllt, 10 weitere könnten dazukommen und wenn dies der Fall ist, werden in der Waadt satte 170 Windräder aufgestellt und diese würden mit größer Wahrscheinlichkeit alle eher im Norden des Kantons errichtet, das heißt entlang des Fußes des Jura. Das hat eine gewisse Logik. Erstens ist die Gegend nicht so dicht bewohnt wie am Genfersee. Zweitens stimmen da auch die Wetterbedingungen, das heißt viel mehr Wind als im Rest des Kantons. Doch ja, es bleibt die große Frage, ist denn diese Gegend einverstanden, den Strombedarf für den Rest des Kantons zu produzieren, unter anderem auch für das ganze Genferseeufer zwischen Lausanne bzw. Vevey und Nyon. Man weiß ja, es gibt immer wieder Reibungen zwischen diesen beiden Regionen in der Waadt, weil eben die Leute im Norden des Kantons immer das Gefühl haben, die Region um Lausanne sei ja sowieso schon privilegiert. Nun gibt es eine ziemlich große politische und geografische Debatte.
Aber wie sehen Sie die Chance, dass diese Projekte dann wirklich realisiert werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Man erlebt es momentan im Kanton Jura. Die Windräder sind extrem umstritten. Der Kanton Waadt hat offenbar besser geplant, weiter weg von bewohnten Zonen ist die Chance auch geringer, dass die Standorte so heftig bekämpft werden wie im Jura. Im Februar hat zum Beispiel die Gemeinde Sainte-Croix bei Yverdon den Windräder, wenn auch knapp, zugestimmt. Doch es ist schwierig vorstellbar, dass sämtliche Gemeinden die neuen Infrastrukturen willkommen heißen werden. Dennoch, indem der Kanton Waadt das globale Konzept jetzt vorstellt, schafft man einen Eindruck von Transparenz und pragmatischer Planung. Das schenkt dem Projekt eine gewisse Glaubwürdigkeit, auch in den betroffenen Regionen. Und somit eben mit einer doch relativ klugen politischen Planung haben die Behörden ihre Chancen tatsächlich gesteigert.
Ein drittes Thema, Ron Hochul, und da gehen wir direkt in die Folklore und in die Tradition der Stadt Lausanne. Seit dem Jahr 1405 gibt es in dieser Waadtländer Stadt einen Gä. Das ist eine Mischung aus einem Nachtwächter und einem Späher. Und dieser Mensch, der verkündet von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens aus der Kathedrale von Lausanne den Leuten die Uhrzeit vom Turm oben. Warum hat sich denn diese Tradition so lange erhalten?
Ja, so richtig pragmatische Gründe könnte ich Ihnen nicht nennen. Ursprünglich hatte ja der Nachtwächter 2 Funktionen. Erstens, Sie haben es gesagt, die Uhrzeit zu verkünden, was in der Vergangenheit, zum Beispiel als es noch Ausgangssperren gab, wichtig sein konnte. Zweitens, er erlaubte ihm seine Aussicht auf die ganze Stadt, allfällige Feuerausbrüche zu sehen und Alarm zu geben. Diese Funktionen sind natürlich schon längst verschwunden, doch irgendwie sind die Lausanner gegenüber ihrem Nachtwächter sentimental geblieben und die Funktion hat überlebt.
Nun, seit 1405 gibt es so einen Späher mit Nachtwächterfunktion in Lausanne, aber ist das schweizweit einzigartig?
Schweizweit ist es insofern einzigartig, weil Lausanne die einzige Stadt ist, wo es seit mehr als 600 Jahren immer einen Nachtwächter gab. Eine Handvoll andere Schweizer Städte haben ihn vor 30 Jahren wieder eingeführt, wie etwa Schaffhausen, Bischofszell oder Stein am Rhein und dies eher mit folklorischen oder touristischen Motivationen. Und auch europaweit gibt es nur sehr wenige Städte, die Tradition seit dem Mittelalter aufrecht erhalten haben, etwa ein halbes Dutzend. Doch alleweil gibt es heutzutage über 200 Nachtwächter europaweit, die sich auch alle am nächsten Samstag in Lausanne treffen werden, um ihr Dasein zu feiern.
1405, das ist eine lange Geschichte, Ron Hochuli, über 600 Jahre. Da gibt es doch sicher ein paar wahnsinnig interessante Geschichten, oder nicht?
Ja, das gibt es. Und auch in den letzten Jahren gab es immer wieder Geschichten, die sich die Leute erzählt haben, dies vor allem in den 90er Jahren. Denn während 10 Jahren bis 2001 hieß der Nachtwächter nämlich Mix Remix. Das ist ein sehr bekannter Comicstrip-Zeichner, dessen Bilder wöchentlich in der Zeitschrift Lepto erscheinen. Da nahmen viele die 227 Treppen in Anspruch, um ihn abends zu besuchen, mit ihm anzustoßen, weil sie vielleicht eine Flasche Wein mit sich brachten oder ein Autogramm abzuholen und die Sicht zu genießen. Doch auch heute genießt der Wächter öfters mal Gesellschaft von Besucher. Noch eine Anekdote, die sich vor kurzem ereignete. Vor 3 Jahren entdeckte der amerikanische Filmemacher John Steele den Nachtwächter in Lausanne mit solchem Interesse, dass er ihm sogar eine der wichtigsten Rollen in seinem Krimi The Watchers gab.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche in Tessin.
Diese Woche hat Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf in Bern bekannt gegeben, dass die Verhandlungen zu Steuer- und Finanzfragen mit Italien wieder aufgenommen werden. 2 Regierungsräte aus dem Tessin waren an der Medienkonferenz anwesend, denn das Tessin spielte für die Wiederaufnahme der Verhandlungen eine entscheidende Rolle. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, welche Rolle denn genau?
Es geht um die eingefrorenen Grenzgängersteuern, denn der Kanton Tessin hat ja im Juni 2011 rund 28 Millionen Franken auf ein Sperrkonto gelegt. Es sind die Steuern, die in die italienischen Grenzgemeinden fließen sollen. Und der Kanton Tessin hat sie blockiert, weil er der Meinung war, dass es zu viele ungelöste Probleme gibt im Verhältnis zu Italien. Und dadurch wollte er eben Druck aufsetzen, insbesondere auf die schwarzen Listen und auf andere ungelöste Probleme, wie das die Neuaushandlung des Doppelbesteuerungsabkommens etwa.
Aber die Freigabe, die war das wichtigste Element in diesem Prozess.
Also ich würde sagen, es war ein wichtiges Element, denn Premier Mario Monti hat explizit gefordert, dass die Freigabe der Grenzgängersteuern erfolgen muss, wenn man die Verhandlungen wieder aufnehmen will. Aber ich würde trotzdem meinen, das allerwichtigste Argument ist in Brüssel entstanden, nämlich die Zustimmung der Kommission zu den Abkommen, wie sie die Schweiz mit Großbritannien und Deutschland abgeschlossen hat, nämlich in Bezug auf die sogenannten Abgeltungssteuern. Mario Monti hat ja nie verheimlicht, dass er nur etwas machen würde, was eben auch im Sinne der EU sei. Dort hat man jetzt grünes Licht gegeben. Es sind also keine rechtlichen Widerstände mehr da. Insofern ist dieser wichtige Bereich der Abgeltungssteuer. Auf Tessiner Banken liegen ja reichlich italienische Vermögen. Wie geht man damit um? Da öffnet sich jetzt ein Hoffnungsschimmer.
Aber was ist aus Tessiner Sicht nun am vordringlichsten?
Aus Tessiner Sicht am vordringlichsten sind eigentlich 3 Punkte. Zum einen, dass die Schweiz von dieser Blacklist gestrichen wird. Das sind ja diese bürokratischen Hürden, die es gibt, damit Schweizer Unternehmen in Italien aktiv sein können. Ganz wichtig ist auch die geforderte Neuaushandlung des Grenzgängerabkommens. Da ist es ja so, dass immer noch ein Abkommen aus dem Jahr 1974 in Kraft ist. Das muss man sich vorstellen, also wirklich sehr alt ist. Und die Tessiner wollen, dass insbesondere der Ausgleichssatz der Steuern, der heute rund 38% beträgt, also 38% gehen an die Grenzgemeinden bzw. nach Italien, dieser soll auf 12,5% gesenkt werden. Außerdem ist man der Meinung, dass der Zugang allgemein zum italienischen Markt erleichtert werden muss.
Und wie waren jetzt die Reaktionen auf diese News aus Bern im Tessin?
Insgesamt positiv, aber man muss auch sagen, es gab einige zurückhaltende Reaktionen, denn die Schweiz und auch das Tessin als Grenzkanton hat noch nichts in der Hand. Viele hofften ja, dass durch diese Blockade, durch dieses Druckmittel der Grenzgängersteuern die Schweiz von der Blacklist gestrichen wird und dann die Grenzgängersteuern freigegeben wurden. Nun ist es eben umgekehrt gekommen. Zuerst hat man diese Steuern freigegeben und jetzt wird verhandelt. Da meinen einige, insbesondere aus dem rechten Lager, also SVP und Lega, man müsse schauen, ob man doch am Ende bei diesen Verhandlungen da nicht über den Tisch gezogen werde. Sehr positiv, das muss man auch sagen, sind natürlich die Reaktionen aus den italienischen Grenzgemeinden, denn dort hat das zu einem Problem geführt, dass jetzt ein Teil der Steuern nicht angekommen ist. Denn die haben natürlich Ausgaben für ihre Bewohner. Dort müssen ja die Schulen unterhalten werden, es wird gebaut. Und wenn diese Einnahmen fehlen, dann haben die natürlich ein Problem.
Bleiben wir bei einem Wirtschaftsthema, Gerhard Lob. Die Ladenöffnungszeiten und die sonntägliche Öffnung des großen Outlet-Centers Foxtown in Mendrisio geben weiter viel zu reden. Wir haben auch schon darüber gesprochen gehabt. Das Foxtown, das droht gar mit einem Wegzug nach Italien. Was ist denn nun passiert?
Diese Woche hat sich die Situation effektiv sehr zugespitzt, auch für diesen Foxtown Shopping Center, denn das Finanzdepartement hat in einem Kommuniqué angekündigt, dass es nun Kontrollen zu allen sonntäglichen Öffnungszeiten in der Grenzgegend machen will. Und damit ist es eigentlich, muss man sagen, dem Druck nachgekommen, der in den letzten Wochen aufgebaut wurde, insbesondere von der Gewerkschaft Unia und einem Parlamentarier der Bewegung für Sozialismus, die sich ja seit Wochen dafür einsetzen, dass die Bewilligung für die Sonntagsarbeit in einem weiteren Einkaufszentrum, dem sogenannten Centro Ovale, also das ovale Zentrum von Chiasso, dass die nicht gegeben wird. Und das Finanzdepartement hatte das erteilt und nach Meinung der Gewerkschaften eben illegal. Und nun kommt es zu dieser Verifizierung, die effektiv dann in Frage stellt, ob auch in Foxtown demnächst künftig noch am Sonntag gearbeitet werden darf.
Also Gerhard Lob, wenn das jetzt beim einen ein Problem ist, warum kann man dann trotzdem beim anderen arbeiten?
Es ist effektiv eine Situation, die auf den ersten Moment nicht sehr einleuchtet. Dazu muss man wirklich etwas in die Geschichte zurückgehen. Das Foxtown, ein riesiges Outlet-Center, wurde vor 17 Jahren eröffnet und damals effektiv mit dieser Sonntagsarbeit und der Einverständnis der Gewerkschaften. Die haben das damals ausgehandelt und waren einverstanden. Aber so ist es eben auch gesagt worden, es ist eine Ausnahme und es muss eine Ausnahme bleiben. Und die Gewerkschaften sagen, wenn wir jetzt bei anderen Shoppingcentern dasselbe machen, dann wird eigentlich die Sonntagsarbeit generell im Mendrisiotto eingeführt und das kann nicht Sinn der Sache sein. Deswegen sind sie dagegen. Sie stellen sich auf den Standpunkt, nur Foxtown sollte dieses Recht haben, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht eine Verletzung dieses Gleichbehandlungsgrundsatzes es darstellt.
Und wie geht es nun weiter?
Das ist noch nicht ganz klar. Es ist eine Situation, die wirklich schwierig auch ist. Das Finanzdepartement und Wirtschaftsdepartement hat sich da in eine ziemlich schwierige Situation manövriert, muss man auch sagen, indem es eben weitere Ausnahmen bewilligt hat. Der Chef von Foxtown hat, wie wir anfänglich sagten, damit gedroht, dass er vielleicht nach Italien geht. Das ist aber nicht so sicher. Dann hat er es wieder etwas zurückgenommen. Also da wird auch ziemlich politisiert in diesem Bereich. Ich möchte aber erwähnen, dass Foxtown wirklich eine große wirtschaftliche Komponente darstellt im Mendrisiotto. Rund 1000 Personen arbeiten dort. Und Foxtown ist ja auch über Mendrisio und das Tessin weit hinaus bekannt. Man kann in japanischen Reiseführern davon lesen. Und Foxtown hat sich zu einem Begriff gemacht. Insofern wäre natürlich ein Wegzug und eine Schließung dieser Institution schon ein Verlust für die Grenzregion. Und es ist daher auch verständlich, dass sich Mendrisio selber jetzt sehr stark dafür einsetzt, dass es bleiben kann.
Gerhard Lob, ein letztes Thema. Und da geht es um die Schule, genau um die Scuola Media. Das ist die Oberstufe zwischen dem 5. und dem 9. Schuljahr. Und das ist im Tessin ein Ganztagesschule- und Gesamtschule-Projekt. Nun will Erziehungsdirektor Manuele Bertoli von der SP eine Neuigkeit einführen. Welche denn?
Bei dieser Neuigkeit geht es darum, dass die Kinder auch in der Scuola Media mittags in der Schule bleiben sollen und dort eine Mensa haben sollen, wo sie essen können. Im Gegenzug will Bertoli allerdings in diesen Instituten, wo man die Mensa für alle einführt, den Transport abschaffen. Man muss ja wissen, dass im Tessin die Scuola Media so organisiert ist, dass die Schüler, die nicht direkt in Schulnähe wohnen, eingesammelt werden in den verschiedenen Dörfern mit einem Schulbus. Sie fahren dann morgens dahin, am Mittag steht der Bus bereit, bringt die Kinder zurück, die Schüler zu den Familien und dann kommen sie um circa 1:30 Uhr wieder zurück, um 5 Uhr wieder nach Hause zu fahren. Es ist also ein sehr hohes Aufkommen an Verkehr, an Schulbussen und Bertoli ist der Meinung, man sollte mehr Mensen haben. Es gab dazu im Übrigen auch Petitionen und Vorstöße und dafür eben dann aber den Transport nach Hause nicht mehr gewährleisten.
Aber das klingt ja eigentlich an der Basis gut, aber der Vorschlag, der kam wiederum nicht gut an. Warum denn?
Es ist eben erstaunlich. Der Vorschlag ist effektiv. Auf der einen Seite kam er ja aufgrund auch von Vorstößen von Parteien oder Gewerkschaften. Und jetzt will man diese Pilotversuche in Cadenazzo und Cevio an den Medien einführen. Doch dort kommen jetzt die Eltern und laufen Sturm dagegen. Es gab Unterschriftensammlungen, denn sie sind der Meinung, die Kinder sollen eben am Mittag nach Hause kommen und nicht in der Schule bleiben. Also die Mensa sollte eine Wahl sein, aber kein Muss. Und das hat auch übrigens die CVP Tessin in einem Kommuniqué diese Woche geschrieben. Es sei nicht tolerierbar, dass die Kinder, die Schüler der Media am Mittag nicht mehr nach Hause gehen könnten zu ihren Familien.
Doch Bertoli ist trotzdem da anderer Ansicht. Also er bleibt dabei, dass Mensen besser wären.
Ja, das ist im Moment nicht ganz klar, weil er am Ausloten ist. Und er hat natürlich diesen Vorschlag, der kam, ausgearbeitet. Und er weiß aber auch, dass das Geld eben nicht reicht, um beides zu garantieren, nämlich die Mensa in den Schulen und den Transport in die Dörfer mit dem Schulbus. Also das wird eine schwierige Debatte für ihn, aber es zeigt, was ich eben interessant finde in dieser Debatte, es zeigt sehr gut, wie Familienpolitik eben auch manchmal schwierig zu machen ist. Das Tessin ist ein bisschen zweigeteilt in dieser Sache, denn viele Familien sind sehr traditionell aufgestellt, das heißt, der Vater geht zur Arbeit, die Mutter ist zu Hause. In den Familien mit zwei erwerbstätigen Elternteilen ist das eben anders. Dort ist oft ein Bedarf gegeben, dass die Kinder eine Betreuung haben am Mittag. Und dann ist es natürlich sehr bequem, wenn sie in der Schule bleiben können. Eigentlich sind beide Realitäten gegeben, aber man kann jetzt nicht beiden Realitäten entsprechen. Insofern wird es schwierig, da eine Entscheidung zu finden, die für alle gut ist. Wie ich das Tessin kenne, gehe ich davon aus, dass am Ende der Transport zu den Familien bleiben wird. Denn die Fraktionen, die diese Modelle befürworten, auch die traditionellen Familienmodelle, sind nach wie vor sehr, sehr stark.
Der freie Journalist Gerhard Lob aus Locarno. Sie hören DRS4 News. Als nächstes hier die Nachrichten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.